Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit mittlerweile fast 8 Monaten protestieren Iranerinnen und Iraner gegen die Willkürherrschaft des Mullah-Regimes. Viele Frauen, Männer und sogar Kinder wurden festgenommen und sitzen im Gefängnis. Dort sollen Gefangene gefoltert und vergewaltigt worden sein. Das Regime hat iranische Kritiker und Sympathisanten der Protestbewegung selbst aus dem Ausland entführt und eingesperrt. Einigen droht die Todesstrafe, so wie dem Deutsch-Iraner Jamshid Shammat. Mechthild Klein hat die sozialen Medien ausgewertet, die voll sind mit Videos und Botschaften über die Proteste der Frauen und Männer im Iran.
Die Proteste gegen den Zwangshijab und natürlich gegen die verhasste Islamische Republik Iran gehen auf der Straße und im Netz, auf Twitter oder Instagram weiter. Auf diesem Video protestierten diese Woche Studentinnen der Uni Isfahan gegen den Hijab-Zwang und die Kontrollen der Basij-Milizen im Iran. Doch es hat sich etwas geändert. Auch auf den Straßen lassen sich die Frauen die Gängelung nicht mehr gefallen und filmen die Sittenwächterinnen, beschimpfen sie sogar. Die Sittenwächterinnen, ganz im schwarzen Chador gekleidet, melden nämlich, wenn ein Mädchen oder eine Frau nicht den vorgeschriebenen Hijab trägt. Junge Frauen posten, wie sie ohne Kopfbedeckung durch die Straßen flanieren, auf Mopeds fahren oder tanzen.
Die Haare zu zeigen und nicht das verpflichtende Kopftuch aufzusetzen, ist eine Form von weiblichem zivilen Widerstand, was zum Teil auch von den Männern unterstützt wird,
sagt Isabel Chayani, WDR-Reporterin mit iranischen Wurzeln und frühere Nahost-Korrespondentin.
Es posten ganz viele Leute, ganz viele Frauen diese Bilder beim Kaffee trinken, auf der Straße. Sie tanzen auf der Straße, was vorher unvorstellbar war. Es gibt jetzt ein Video, da machen sie Akrobatik auf der Straße, sogar mit einem Mann zusammen, ohne Kopftuch.
Für Chayani gibt es keinen Zweifel. Die Frauen im Iran riskieren damit ihr Leben.
Das ist in diesem politischen Umfeld im Iran ein sozusagen der höchste Grad an zivilem Widerstand. Und der ist unglaublich mutig. Und wenn man das anguckt und einem dabei der Atem stockt, dann ist es, glaube ich, genau die Reaktion, die passt zu der Situation. Denn das Regime auf der anderen Seite tut alles, um diese vor allen Dingen jungen Frauen einzuschüchtern.
Zu diesen Einschüchterungen gehört die Gewalt gegen Frauen auf Demos und die Vergewaltigungen und Folter in Gefängnissen. Ihnen und ihren männlichen Begleitern wurden die Augen mit Schrotkugeln ausgeschossen. So sind auch die regelmäßigen Giftgasangriffe auf Mädchenschulen im Iran seit November zu bewerten.
Das ist die Antwort von einem staatsterroristischen Regime, kann man schon wirklich sagen, dass die Mädchen einschüchtern will und sagen soll, pass mal auf, Leute, es kann alles passieren. Das ist natürlich nicht nachgewiesen, aber es wird auch nichts unternommen dagegen. Die Lehrer werden zum Teil, hat man den Eindruck, ist das, was ich von Familien höre, lassen die Mädchen da nicht raus. Die Direktoren sagen, die Mädchen müssen in den Klassen bleiben. Also es gibt offensichtlich Anweisungen und die Bevölkerung geht ganz fest davon aus, dass das die eigene Regierung ist, um eben die Mädchen einzuschüchtern.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Amnesty International.
Was wir zu den Giftangriffen sagen können, ist, dass es eine gezielte Kampagne zu sein scheint, nämlich um Schülerinnen für ihre friedliche Beteiligung an den Protesten zu bestrafen. Denn wir haben, glaube ich, alle noch die Bilder vor Augen, wie junge Schülerinnen ihr Kopftuch in der Schule abgelegt haben, in den Schulen öffentlich protestiert haben.
Sagt die Nahost-Referentin von Amnesty International, Katja Müller-Fahlbusch. Die Menschenrechtsorganisation hat gerade in mehreren Ländern eine Unterschriftenkampagne gestartet, in der die Islamische Republik Iran aufgefordert wird, die Mädchen vor den Giftgasangriffen zu schützen und angemessene Untersuchungen durchzuführen und Transparenz herzustellen. Auch in der letzten Woche wurden wieder Giftgasangriffe auf Schulen in den sozialen Medien geteilt.
Wir haben dokumentiert, dass es seit Beginn dieser Anschläge mindestens 300 sozusagen separate Angriffe auf über 100 Schulen im ganzen Land gab. Also das ist nicht zufällig, das sind keine vereinzelten Aktionen, sondern das ist sozusagen tatsächlich größer als das. Deswegen sprechen wir von einer gezielten Kampagne, das hat System.
Diese Giftgasangriffe auf die Mädchenschulen stacheln den Widerstand nur noch mehr an. Es gibt keine offizielle Zahl, wie viele der friedlichen und gewaltfreien Demonstrierenden in Haft waren oder sind, sagt Katja Müller-Fahlbusch.
Es gibt geleakte Dokumente, da ist die Rede von weit über 20.000 Menschen, die allein seit September letzten Jahres inhaftiert wurden. Genaue Zahlen kennen wir nicht, können wir nicht kennen, weil diese Intransparenz auch Teil des Systems der Islamischen Republik ist.
Amnesty International setzt sich vor allem für Einzelfälle ein, auch gegen die Inhaftierung der Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi, die im Iran nach langer Isolationshaft zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde. Eine dringend erforderliche medizinische Versorgung wird ihr verweigert. Die Architektin sei eine politische Schachfigur der iranischen Regierung, sagt Isabel Shayani. Aber internationaler Druck habe ihre Haftbedingungen verbessert. Ihre Tochter Mariam Klaren in Deutschland kämpft unermüdlich für ihre Freilassung mit Petitionen und Protestaktionen. Noch dramatischer sieht die Situation für den Deutsch-Iraner Jamshid Chamat aus. Der Softwareunternehmer hatte sich für eine Oppositionsgruppe der Monarchisten eingesetzt, der ein Anschlag in Iran zur Last gelegt wird. Chamat wurde auf einer Reise nach Asien in den Iran entführt und dort in einem Schauprozess zum Tode verurteilt.
Das war ein erzwungenes Geständnis. Er wurde unter Folter gezwungen zu gestehen, zu sagen, dass er damit in Verbindung steht. Ansonsten hat er das immer wieder bestritten im gesamten Prozess und auch seine Familie hat jede Verbindung zu gewaltsamen Anschlägen immer bestritten.
Trotz all der Gewalt und der Schauprozesse im Iran, der zivile Widerstand ist weiterhin das Mittel des Protests. Und die sozialen Medien, Insta, Snapchat und Twitter, sind die Schaufenster in diese Welt. Das ist sozusagen das Sprachrohr dieser jungen Generation. So bekommt man überall auf der Welt mit, dass Basij-Milizen und Spitzel des Regimes ausgebremst werden, dass ihre Angriffe auf Frauen auf der Straße oder in U-Bahnen von anderen gestoppt werden, dass die Frauen und die Männer sich wehren.
Das Ganze spielt auch auf zwei Ebenen. Das eine ist, dass es eben tatsächlich auf der Straße passiert. Und das andere ist aber die Reflexionsfläche, dass es nämlich dann im Netz tausendfach, hunderttausendfach geteilt wird und in die Welt geht. Und eben das, was das Regime den Leuten früher immer gesagt hat, keiner sieht, wenn ihr aufmuckt. Keiner sieht es. Es hört euch keiner. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Dadurch, dass es über die sozialen Medien rausgeht, sieht es die ganze Welt. Und die Leute wissen, wenn ich was riskiere, dann ist das sozusagen ein Zeichen. Und wir tragen unseren Kopf aufrecht, weil wir stolz sind und zeigen wollen, wir riskieren es. Und wir wagen es immer noch, ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen.
Die Macherinnen dieser Videos im Internet wissen, dass sie in der Welt gesehen werden. Das gibt ihnen Mut, weiterzumachen, sagt Isabel Shayani. Ohne diese Videos aus dem Iran wüsste die Welt wenig über die Gewalt des Regimes, über den mutigen Widerstand. Es ist auch den furchtlosen iranischen Journalistinnen zu verdanken, dass die Fotos von Mahsa Amini, die nach Polizeigewahrsam ins Koma fiel, in die Öffentlichkeit kamen. Noch immer sitzen sie im Gefängnis dafür. 3 Frauen, Niloufar Hamedi, Ilahi Mohammadi und Nargis Mohammadi.
Ja, und die UNESCO hat die 3 iranischen Journalistinnen mit dem Pressefreiheitspreis ausgezeichnet. Mechtit Klein fasste zusammen, was über die sozialen Medien zu den Protesten in Iran öffentlich wird.